Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Kampf gegen die Schuldenkrise geht die Europäische Zentralbank neue Wege. Sie will sich stärker zugunsten der Krisenstaaten engagieren mit dem systematischen und unbegrenzten Ankauf von deren Staatsanleihen. Die Länder sollen so von hohen Zinszahlungen entlastet werden. Vor allem in Deutschland hatte es Widerstand gegen ein solches Programm gegeben mit dem Argument, die EZB dürfe keine Staaten finanzieren. Nun legte der EZB-Rat fest, Regierungen, die Hilfe in Anspruch nehmen, werden Kontrolle und Sparauflagen akzeptieren müssen.
Ein angespannter Präsident kommt am Mittag in Frankfurt am Main aus dem Rat der Europäischen Zentralbank. Wie erwartet wird die EZB jetzt Staatsanleihen von Krisenländern kaufen. Das gab es in dieser Form noch nie. Das Programm ermöglicht es, die schwerwiegenden Verzerrungen auf den Anleihemärkten zu bekämpfen. Sie sind entstanden durch unbegründete Ängste einiger Anleger. Ängste, dass die Eurozone zusammenbrechen könnte. Überschuldete Euro-Länder müssen für ihre Staatsschulden hohe Zinsen zahlen. Die will die EZB drücken, den Staaten Erleichterung verschaffen. Beispiel Spanien. Die Zinslast war in der aktuellen Staatsschuldenkrise rapide gestiegen. Schon als das heute verabschiedete Hilfsprogramm angekündigt wurde, sank sie nach dem Beschluss heute dann nochmal. Um die Bedingungen des Hilfsprogramms ist zwischen Geber- und Nehmerländern im Rat der EZB hart gerungen worden. Es soll nicht um dauerhafte Staatsfinanzierung gehen. Nur kurzfristige Staatsanleihen mit höchstens 3 Jahren Laufzeit werden gekauft, die freilich in grundsätzlich unbegrenztem Volumen. Bedingung ist, die Staaten müssen sich dem europäischen Rettungsschirm unterwerfen, Pflicht zu Reformen. Viele deutsche Volkswirte und Europarechtler sehen das EZB-Programm kritisch.
Die Bedenken bestehen darin, dass Aufgabe der EZB die Geldpolitik ist. Und ob das noch Geldpolitik ist, wage ich zu bezweifeln. Vor allen Dingen, weil selektiv einzelne Staaten subventioniert werden auf diese Art und Weise.
Diese Bedenken haben im Rat der EZB zu offenem Zwist geführt. Der Vertreter des größten Geberlandes, der deutsche Bundesbankpräsident Jens Weidmann, war als einziger gegen das Kaufprogramm für Staatsanleihen.
Ob überhaupt und in welcher Form die Europäische Zentralbank Krisenstaaten durch Anleihenkäufe stützen darf, darüber wird schon lange gestritten. Befürworter sprechen von einem Befreiungsschlag zur Rettung des Euro. Kritiker sehen die Unabhängigkeit der EZB bedroht. Was die Währungshüter dürfen, ist in EU-Verträgen festgelegt.
Ziele der Europäischen Zentralbank sind unter anderem, die Preisstabilität zu gewährleisten, heißt vor allem Inflation zu bekämpfen. Außerdem, so heißt es weiter, soll sie die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union unterstützen. Als Aufgaben nimmt sich die EZB vor, die Geldpolitik des Euro-Währungsgebietes festzulegen und auszuführen, außerdem Devisengeschäfte durchzuführen. Seit etwa 2 Jahren jedoch greift die EZB auch in den Anleihemarkt ein. Dazu heißt es im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Artikel 123, der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln, also Staatsanleihen von Regierungen und Mitgliedstaaten durch die Europäische Zentralbank, ist verboten. Über die Auslegung dieses Artikels wird nun seit längerem gestritten. Unter anderem werfen die Kritiker der EZB vor, die Verantwortlichen umgingen das Verbot, indem sie die Anleihen über Zwischenhändler erwerben.
In Brüssel wurde die Entscheidung der EZB mit Genugtuung aufgenommen. Das Anleihenkaufprogramm könne hilfreich sein, um das Vertrauen der Investoren auch in die Krisenländer wiederherzustellen, hieß es von der EU-Kommission. In Spanien, einem der Krisenländer, die sich nun Entlastung erhoffen, war Kanzlerin Merkel heute zu Besuch.
Mit einem Hinweis auf das herrliche Wetter gute Laune verbreiten, das kann an so einem Tag nicht schaden. Die Krise hat den Gastgeber voll erwischt. So fordert Spaniens Ministerpräsident Rajoy seit Wochen, dass die EZB sein Land indirekt finanziert. Das könnte geknüpft an Bedingungen demnächst losgehen. Der deutsche Steuerzahler würde mithaften, der Bundestag hätte jedoch nur noch begrenzten Einfluss. Kanzlerin Merkel gibt sich diplomatisch.
Ich sage, dass die Europäische Zentralbank in Unabhängigkeit und im Rahmen ihres Mandates agiert. Und dass sie für die Stabilität des Geldes, für die Geldwertstabilität zuständig ist und in diesem Rahmen auch ihre Maßnahmen einleitet.
Bundeswirtschaftsminister Rösler betont im Gegensatz zur Kanzlerin nicht die Unabhängigkeit der EZB. Offenbar hat er Zweifel an der Politik der Notenbank.
Dauerhafte Anleihen Ankäufe können keine Lösung sein. Wichtig sind die notwendigen Strukturreformen.
Die Opposition gibt der Kanzlerin die Mitschuld an den Entscheidungen in Frankfurt. Eine falsche Europolitik der Bundesregierung führe nun zur Vergemeinschaftung der Schulden.
Jetzt erleben wir aufgrund des Versagens und der Blockade Deutschlands die Schuldenunion, eingeführt durch die Hintertür.
Die Europäische Zentralbank handelt jetzt als einzig verbliebene Institution in Europa noch. Sie tut das fast als Notwehr, denn Frau Merkel hat keine Mehrheit im Deutschen Bundestag oder will auch nicht vors Volk treten, um ihm zu sagen, wir brauchen noch mehr Geld. Das geschieht jetzt durch die Hintertür, durch die Europäische Zentralbank.
Politik durch die Hintertür, so die Kritik der Opposition. Krisenländer wie Spanien dürften hingegen zufrieden sein.
Mit einer Einschätzung der EZB-Entscheidung jetzt direkt aus Frankfurt mein Kollege Klaus-Rainer Jackisch.
Die heutige Entscheidung der Europäischen Zentralbank stellt einen Prinzipienwechsel dar. Die Notenbank beteiligt sich nun in großem Stil an der Staatenfinanzierung und wird dazu die Notenpresse anwerfen. Viele Kritiker befürchten, dass das möglicherweise die Inflation anschieben kann, insbesondere dann, wenn es der EZB nicht gelingt, das überschüssige Geld wieder abzuschöpfen. Andere Kritiker bemängeln, dass die EZB keine Legitimierung für diesen Schritt hat, denn diese wichtigen Entscheidungen gehen an den nationalen Parlamenten vorbei. All diese Punkte haben dazu geführt, dass die Deutsche Bundesbank heute als einzige erneut wiederum im EZB-Rat gegen diese Maßnahmen gestimmt hat. Und das wiederum bedeutet, dass die deutsche Politik und insbesondere die Bundesbank hier isoliert dasteht. Alle anderen 16 Euro-Länder sind der Auffassung, dass nur mit diesen einschneidenden Maßnahmen die Euro-Krise tatsächlich gelöst werden kann. Und damit zurück zu Jens Riewer.
Mehr zur EZB-Entscheidung und ihren möglichen Folgen finden Sie auf tagesschau.de. Außerdem ein ausführliches Dossier mit Analysen und Kommentaren zur Euro-Schuldenkrise. Um Mitternacht wollen die Flugbegleiter der Lufthansa erneut streiken. 24 Stunden soll der bundesweite Ausstand dauern. Lufthansa-Passagiere müssen sich deshalb morgen wieder auf erhebliche Verspätungen und Flugausfälle einstellen. Mehr als 1.000 Verbindungen hat die Fluggesellschaft bereits gestrichen. Zehntausende Passagiere sind betroffen. Dass der Streik noch in letzter Minute abgewendet werden kann, ist unwahrscheinlich.
Verunsicherte Passagiere, bange Blicke in Frankfurt. Wer konnte, hat seinen Flug vorgezogen. Über Nacht hat Lufthansa ihre Kunden informiert, wie der morgige Sonderflugplan aussehen wird. Nur einer von drei planmäßigen Flügen hebt ab. Bereits heute streicht Lufthansa vorsorglich gut 50 Flüge.
Wir wollen verhindern, dass Passagiere über Nacht praktisch hier nach Frankfurt hereinfliegen und dann nicht weiterkommen, also praktisch dann an den deutschen Flughäfen stranden. Deswegen die klare Perspektive, die Flugzeuge im Ausland zu lassen und dann, wenn der Flugplan wieder losgeht, am Samstag normal starten zu können.
Dennoch rüstet sich der größte deutsche Flughafen auch für Gäste, die unfreiwillig in Frankfurt übernachten müssen. Großen Andrang dürfte es morgen bei den Autovermietern geben. Doch die meisten innerdeutschen Reisenden werden ihr Flugticket wohl gegen ein Bahnticket tauschen, kostenfrei. Alle verfügbaren Züge sollen morgen im Einsatz sein. Die Bahn rechnet mit 10.000 zusätzlichen Fahrgästen.
Am Freitag ist traditionell ein sehr starker Reisetag. Das heißt, wir werden in einigen Zügen auf den Hauptkorridoren schon eine starke Besetzungssituation haben. Deswegen empfehlen wir allen Kunden eine Reservierung.
Lufthansa-Verkehrszentrale, hier wird der Notfallflugplan überwacht. Selbst wenn morgen Bewegung in den Konflikt kommen sollte, gilt der Sonderflugplan weiter. Die Lage an den deutschen Flughäfen wird sich frühestens am Samstag entspannen.
Nach der Kritik an dem geplanten Meldegesetz soll jetzt nachgebessert werden. Der Innenausschuss des Bundesrates sprach sich dafür aus, dass der Vermittlungsausschuss den Entwurf noch einmal überarbeitet. Umstritten ist vor allem ein Passus. Danach sollen Meldeämter Namen und Adressen an Firmen weitergeben dürfen. In Berlin übergaben Mitglieder der Initiative »Meine Daten sind keine Ware« dem Ausschussvorsitzenden Schleswig-Holsteins Innenminister Breitner eine Liste mit rund 190.000 Unterschriften. Die Kritiker fordern, dass die Bürger ausdrücklich zustimmen müssen, wenn Daten weitergereicht werden. Die Folgen der Bundeswehrreform stoßen in der Führung der Streitkräfte auf deutliche Kritik. Das hat eine Umfrage des Bundeswehrverbandes ergeben, die dem ARD-Hauptstadtstudio in Auszügen vorliegt. Danach ist die Stimmung in vielen Teilen der Truppe schlecht. Die Bundeswehrreform umfasst unter anderem die Abschaffung der Wehrpflicht, Personalabbau und Standortschließungen.
Die Armee sucht nach Orientierung. Wo geht's lang mit der Reform der Bundeswehr? 1800 militärische Führungskräfte hat der Bundeswehrverband nun dazu befragt. Die Verunsicherung ist groß, die Reform von Minister de Maizière für viele Soldaten nur Stückwerk.
Das Ergebnis der Befragung macht deutlich, nichts ist härter als die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass annähernd 90% sagen, dass sie eine Korrektur der Reform für dringend erforderlich halten.
Die befragten Soldaten üben deutliche Kritik. Dass die Bundeswehrreform sehr bald nachgebessert werden muss, glauben gut 88%. Und dass die Bundesregierung insgesamt nicht voll hinter der Reform steht, rund 75%.
Wenn 3/4 sagen, dass sie es nicht erkennen können, dass es Aufgabe der gesamten Bundesregierung ist, dann spricht hier die Enttäuschung aller Beteiligten. Und das macht eben auch deutlich, dass hier dringend nachgelegt werden muss.
Zum Beispiel bei der Vereinbarkeit von Familie und Dienst. Laut Befragung ein wesentliches Thema für die Soldaten. Eine bessere Kinderbetreuung fordert auch der Bundeswehrverband. Außerdem müsse nun dringend mit den Soldaten selbst gesprochen werden, um herauszufinden, wo die Reform nachgebessert werden kann. Die Ergebnisse der Befragung müssen ein Alarmsignal für den Verteidigungsminister und auch für die Kanzlerin sein. Sie wollte einen geräuschlosen Umbau der Armee. Doch das Vertrauen der Soldaten in die politische Führung ist angeschlagen. Und viele zweifeln am Erfolg der Reform.
Nach der Beschwerde europäischer Solarunternehmen hat die EU-Kommission jetzt ein Verfahren gegen China eingeleitet. Experten sollen in den nächsten Monaten überprüfen, ob die chinesische Solarbranche mit zu niedrigen Preisen den Wettbewerb schädigt und so europäische Anbieter aus dem Markt drängt. In diesem Fall drohen Strafzölle. Bundesumweltminister Altmaier sprach sich für eine einvernehmliche Lösung aus, um einen möglichen Handelskrieg zu vermeiden. Eine Woche nach den Republikanern haben auch die Demokraten offiziell ihren Kandidaten für die US-Präsidentschaftswahl ernannt. Wie erwartet soll der amtierende Präsident Barack Obama im November gegen Mitt Romney antreten. Auf dem Parteitag in North Carolina erhielt der US-Präsident Schützenhilfe von Bill Clinton. Der frühere Präsident verteidigte Obamas Politik gegen die Angriffe der Republikaner.
Ein symbolischer Schulterschluss zweier ehemaliger Kontrahenten. Der beliebte Ex-Präsident soll dem schwächelnden Amtsinhaber zur Wiederwahl verhelfen. Clinton kann auf eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte zurückblicken, die Schwachstelle Obamas. In einer flammenden Rede verweist Bill auf den Scherbenhaufen, den Barack übernehmen musste. Niemand, nicht einmal er, hätte diesen schneller beseitigen können. Ich will heute einen Mann nominieren, der äußerlich kühl erscheint, der im Inneren aber für Amerika brennt. Wenn ihr ein Land wollt, in dem geteilt wird, die Chancen und die Verantwortung, dann stimmt für Barack Obama. Eine Botschaft, die vor allem bei weißen Männern zünden soll, die Obama bislang nicht für sich gewinnen kann. Clinton habe die größte Rede seines Lebens gehalten, urteilen amerikanische Kommentatoren übereinstimmend. Und auch im Fernsehen und bei Twitter lauschten ihm deutlich mehr Menschen als Romney, dem republikanischen Herausforderer. Hier und nicht wie geplant im offenen Stadion muss nun Barack Obama selbst überzeugen, warum er eine zweite Amtszeit verdient. Wegen einer Gewitterwarnung war die große Show in die kleine Halle verlegt worden, sehr zum Unmut vieler Delegierter, die nun keinen Platz mehr haben. Und auch sonst liegt die Latte hoch. Bill Clintons Popularität lässt sich nicht einfach übertragen. Der Präsident selbst muss nun die richtigen Worte finden.
Vor der Westküste der Türkei ist ein Flüchtlingsboot gesunken. Dabei kamen 61 Menschen ums Leben, darunter mindestens 29 Kinder. Das Unglück geschah südlich der Stadt Izmir. Nach Medienberichten schlug das Boot beim Auslaufen unmittelbar vor der Küste auf einem Felsen leck und sank. Viele der Menschen an Bord seien im Laderaum gefangen gewesen. Die Flüchtlinge sollen vorwiegend aus Syrien und dem Irak stammen. Menschenschmuggler hätten ihnen eine Passage nach Griechenland versprochen. Das deutsche Team bleibt bei den Paralympics in London weiter auf Erfolgskurs. Am 8. Wettkampftag holten die deutschen Athleten 4-mal Silber. 2 Medaillen gingen an die Radsportler Steffen Varias und Denise Schindler.
Auf der Bahn hatte sie eine Medaille knapp verpasst. Auf der Straße holte sie Silber. Denise Schindler aus München sicherte sich damit das erste deutsche Edelmetall des 8. Wettkampftages.
Silber, wow. Ja. Und es war wirklich ein hartes Rennen. Ich habe versucht, alles zu geben. Es war wirklich tough.
Schindler, die als kleines Kind vor eine Straßenbahn gefallen war und ihren Unterschenkel dabei verloren hatte, kämpfte sich immer wieder an die Spitze des Feldes. Die Chinesin musste sie nach rund 1,5 Stunden ziehen lassen. Mit der Amerikanerin lieferte sich Schindler 48 Kilometer lang einen packenden Kampf um Platz 2, den am Ende die Deutsche für sich entscheiden konnte. Auch die deutschen Segler haben 2 Silbermedaillen geholt. Wegen einer Flaute wurde zwar die letzte Wettfahrt gestrichen, doch auch nach 10 Runden hatten die Deutschen das Edelmetall sicher. Sowohl Heiko Kröger, der ohne Unterarm im Kielboot segelt, als auch Jens Kroker mit seiner Crew im 3-Mann-Boot Sonar landeten auf Platz 2. In der Gesamtwertung liegt Deutschland nun mit 50 Medaillen auf Platz 7.
In Hamburg wird am Abend der Deutsche Radiopreis verliehen. 120 Sender haben sich für die von öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk ins Leben gerufene Auszeichnung beworben. Bei der Gala sind wieder zahlreiche Prominente dabei. Für Stimmung sorgen soll auch Popstar Robbie Williams. Die Gewinner werden in 10 Preiskategorien gekürt, unter anderem beste Reportage, beste Morgensendung oder beste Comedy. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 7. September.
Das Hochdruckgebiet, das sich vom Ostatlantik bis zum Balkan erstreckt, sorgt morgen für viel Sonnenschein. Im Norden und Osten bringt der Ausläufer eines Tiefs Wolken und etwas Regen. Heute Nacht klart es in den meisten Landesteilen auf. Örtlich bildet sich Nebel. An den Küsten und im Nordosten werden die Wolken später dichter. Gelegentlich fällt Regen. Morgen breiten sich die Wolken aus dem Norden etwa bis zum Emsland und zur Elbe aus. Hier und da regnet es. Sonst ist es nach Nebelauflösung überwiegend sonnig und trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig, an den Küsten frisch bis stark mit stürmischen Böen. Im Norden liegen die Tiefstwerte in der Nacht über 10, sonst zwischen 9 und 4 Grad. Morgen steigen die Temperaturen auf Werte zwischen 17 Grad im Norden und 26 Grad am Oberrhein. Am Samstag ist es in der Südwesthälfte weiter sonnig, Richtung Nordosten gibt es teilweise dichte Wolken und vereinzelt Schauer. Am Sonntag an den Küsten noch Wolkenfelder, sonst allgemein viel Sonnenschein. Auch am Montag freundlich, später in der Südwesthälfte über den Bergen einzelne Schauer und Gewitter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Ingo Zamperoni. Wir sagen Ihnen, was Fachleute und Politiker vom neuen Kurs der Europäischen Zentralbank halten. Außerdem in den Tagesthemen die neuesten Zahlen des Deutschlandtrends. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.